Ich darf Sie ganz herzlich an diesem wunderschönen Ostersonntagmittag begrüßen. Grüßen auch unsere Schwestern, die der Übertragung folgen im Haus Weitblick. Toll, dass Sie sich aufgemacht haben, bei diesem schönen Wetter hier mittags herzukommen. Wir stärken uns nachher gemeinsam auch drüben, wer noch möchte, mit einem Kaffee. Ja, es ist einfach das für mich das allerschönste Fest im Jahr, Ostersonntag, die Auferstehung unseres Herrn. Und lassen Sie uns begrüßen, wie es auch die alte Kirche getan hat. Der Herr ist auferstanden. Jawohl. Ja, manchmal hört es unser Ohr, dass er auferstanden ist, aber unser Herz kann es doch noch nicht so fassen. Und so möchte ich mit Ihnen gerne am Anfang ein altes Lied singen. Geschrieben ist es im Dreißigjährigen Krieg von Paul Gerhardt. Und auch damals war eine andere vordergründige Wirklichkeit da. Es war Krieg, es war Leiden, es war Tod, es war Sterben. Aber das Lied heißt Auf, mein Herz. Und das singen wir jetzt, 4 Strophen. Ja, die Auferstehung Jesu Christi ist nicht nur für Jesus Christus, sie ist auch für uns. Auch wir werden, wenn wir an ihn glauben, mit ihm auferstehen. Das ist wahrhaft eine gute Nachricht. Wir wollen doch gemeinsam beten, und zwar Verse aus Psalm 18. Herzlich lieb habe ich dich, Herr, meine Stärke. Ja, und wir wollen es uns jetzt noch mit einem Lied aus einem anderen Jahrhundert ins Herz singen. Dieser Christus, der auferstanden ist, ist der Halt unseres Lebens. In Christus ist mein ganzer Halt. Sie sehen den Text hier auf der Leinwand. Ja, ich bete noch. Herr Jesus Christus, heute an deinem Auferstehungsfest sind wir hier zusammen in Freiheit und dürfen es uns ins Herz sagen und singen, dass du von den Toten auferstanden bist und welche Hoffnung es für uns birgt. Jetzt gib uns ein Wort für unser Herz. Amen. Ja, ich gehöre mit vielen anderen zu dem inhaltlichen Vorbereitungsteam für unser Pfingstjugendtreffen. Manche haben vielleicht schon am Eingang diese Flyer hier gesehen. Das Motto dieses Jahr ist, jeder Tag zählt. Das Thema drückt Dringlichkeit, Wichtigkeit aus. Und in einem Vorgespräch mit unserem Pfingstprediger sagte dieser, dass es ihm immer wieder auffällt, dass selbst Jugendliche und junge Erwachsene, die schon an Jesus glauben, von ihrem Glauben manchmal gar nicht so wirklich überzeugt sind. Und dann sage ich, ja, und woran machst du das fest? Sagt, ja, da ist am Anfang eine große Begeisterung, aber dann passiert irgendwas im Leben und irgendwie versandet das ganze Thema Glaube dann irgendwie. Weißt du, hat er zu mir gesagt, irgendwie ist diese Botschaft das Ziel, wofür es sich zu leben und zu sterben lohnt, irgendwie nicht klar genug, nicht tragfähig genug. Und wir haben uns da viele Gedanken gemacht und haben überlegt, ja, dann muss man halt da mal was machen, muss man sich mal Gedanken machen. Und jetzt wird der Samstagabend, also vor dem Pfingstfest, wollen wir einen Videoclip drehen, der trägt den Titel, was ist eigentlich das Gute an der guten Nachricht, der guten Nachricht der Bibel. Seit besagtem Gespräch im letzten Oktober denke ich über diese Frage nach. Jetzt haben wir uns ja heute Mittag schon manches ins Herz gesungen und gerufen, aber jetzt bin ich einfach so frech und möchte Sie das auch fragen. Wenn Sie es in einem Satz mal benennen müssten. Einen Aspekt. Was ist für mich das Gute an der guten Nachricht? Wie würde ich denn das sagen? Könnten Sie es vielleicht aufschreiben? Ich habe mal freundliche Helfer gebeten, die haben so ein Körbchen mit einem Zettel und einem Stift und würden die einfach mal rumreichen, durch die Reihen geben. Und wenn Sie mögen, nehmen Sie sich so einen Zettel raus und notieren sich das doch einfach mal. Was ist für mich das Gute an der guten Nachricht? Aber es sind nicht nur Zettel und Stifte darin, sondern auch Ostereier. Sie sollen ja nicht nur was tun, sondern sie dürfen nebenher dann auch noch ein bisschen sich Blutzucker geben, denn bei der Wärme wird es ja manchmal ein bisschen schwer mit den Liedern. Also ein kleiner Ausgleich, ja? Wenn Sie mögen, Sie dürfen auch knistern mit dem Papier, ist heute alles erlaubt. Gut, dann nehmen wir uns jetzt einfach 1, 2, 3 Minuten für Zeit. Ein Papier, ein Stift, ein Osterei und wer bedürftig ist, auch 2. Ja, und wer überhaupt gar keine Ahnung hat, was er da schreiben könnte, der könnte sich ja einfach notieren, was für ihn denn eine gute Nachricht wäre. Das geht auch. Ja, mancher ist jetzt vielleicht noch am Denken. Sie haben eigentlich die ganze Bibelstunde noch Zeit, das auch zu ergänzen oder nochmal zu verändern. Aber vielleicht dürfte ich fragen, ob einer seinen Satz mit uns teilen würde. Was ist denn für Sie ein Aspekt der guten Nachricht? Was würden Sie sagen?
Dass Jesus lebt.
Ja? Dass Jesus lebt? In uns lebt? Noch jemand? Dass ich weiß, ich bin nie allein?
Die Liebe Gottes, was das heißt.
Mhm. Die Liebe Gottes?
Sie gilt zuverlässig über den Tod hinaus.
Sie geht zuverlässig über den Tod hinaus. Sie trägt durchs Leben. Jesus ist offen für jedermann, der gerettet werden will.
Herzerquickende Botschaft, Hilfe im Alltag, in jeder Situation.
Hilfe im Alltag, in jeder Situation. Vielen Dank. Und jetzt hier vorne.
Eine wahre Geschichte.
Es ist eine wahre Geschichte. Vielen Dank. Es gibt keine bessere Nachricht. Ja, vielen Dank, Schwester Friederike. Jetzt ist es aber mit der guten Nachricht, ich weiß nicht, vielleicht ist es bei Ihnen auch anders, gar nicht so einfach. Vielleicht geht es Ihnen auch so, je älter man wird, desto mehr Lebensgeschichten bekommt man zu hören. Und viele dieser Lebensgeschichten erzählen von Brüchen, von Abbrüchen, von seelischer Not, von psychischer Erkrankung, von körperlichen Leiden, von familiären Zerwürfnissen und von beruflichen Niederlagen. Und da begegnet mir in Gesprächen oft so viel Traurigkeit, so viel Ohnmacht und so viele Fragen, die keine Antwort finden. Manches, gewiss, ist selbstverschuldet, anderes trifft einen aus heiterem Himmel oder wird einem ungefragt mit auf den Lebensweg gegeben. Und wir Christen glauben, dass Jesus mit diesen vielen Ruinen und todscheinenden Situationen und Gegebenheiten noch etwas vorhat, oder? Dass es wirklich eine gute Nachricht für jeden gibt. Eine Frau, um die es heute Mittag gehen soll, hat Schlimmes erlebt. Viele werden sie vermutlich kennen, weil sie uns eigentlich fast jedes Jahr an Ostern begegnet. Sie war von Dämonen besessen. Eine schwere Not, in der sie gefangen war, getrieben von fremden Mächten und Einflüssen. Sie war nicht mehr Herr ihrer selbst oder Frau ihrer selbst. Sie war fremdbestimmt, oft neben sich, unwürdig, konnte es mit sich selber nicht mehr aushalten. Und in dieses kaputte Leben tritt nun der Heiland der Welt, treibt die Dämonen aus und lädt sie ein in die Nachfolge. Und von da an gehörte sie zu Jesus und mit ihr noch andere Frauen. Sie war da, wo Jesus war. Sie hörte, sie lernte. Ihre Würde, ihre Selbstachtung hatte Jesus ihr zurückgegeben. Und sie wurde eine Dienerin. Ja, mehr noch, Johannes berichtet uns, Jesus nennt die ihm nachfolgen Freunde. Ja, auch sie nannte Jesus Freund, obwohl ihre Vergangenheit war, wie sie eben war. Das war wirklich etwas Besonderes. Aber dann kam Gefangennahme, Kreuzestod Jesu. Sie war dabei, ganz in der Nähe vom Kreuz, als Jesus starb. Und sie war auch dabei, als er ins Grab gelegt wurde, wie Freunde das eben so machen. Und sie war überwältigt von diesem Schmerz. Sie brauchte doch diesen Jesus, der ihr neue Hoffnung und neue Perspektive, ein neues Leben ermöglicht hatte. Warum und wieso passierte das jetzt alles? Es muss ein furchtbarer Freitag und schrecklicher Samstag gewesen sein. Und sie konnte das Ende des Sabbats kaum erwarten. Wenigstens seinen toten Leib wollte sie ihre Liebe und Dankbarkeit noch erweisen. Das war ja schließlich alles, was ihr geblieben war. Lieber ein toter Jesus als gar kein Jesus. Lieber die Trauer und den Schmerz als gar nichts fühlen. Es ist ja nicht so, dass Jesus nicht über sein Leiden und Auferstehen gesprochen hätte, als er noch unter den Jüngern weilte. Aber ich dachte, geht es mir nicht auch so? Ich höre so viel und ich lese so viele erbauende Dinge im Wort Gottes. Aber nehme ich das auch alles auf oder verbindet sich das mit Kopf und Herz und Leben? Manchmal denke ich bei mir und auch bei anderen, eigentlich verändert sich recht wenig, obwohl ich doch glaube. Wir kommen heute zu dieser Geschichte. Ein paar Verse. Und die ersten lesen wir gemeinsam. Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Und als sie nun weinte, beugte sie sich in das Grab hinein und sieht zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, einen zu Häupten und den anderen zu Füßen, wo der Leichnam Jesu gelegen hatte. Und die sprachen zu ihr: Frau, was weinst du? Sie spricht zu ihnen: Sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Es gefällt mir, wie Johannes diesen Auferstehungsbericht schreibt. In Johannes 20 erzählt er seine eigene Auferstehungserlebnisgeschichte. Aber er erzählt auch die von Maria. Er erzählt aus ihrer Perspektive. In vielem schreibt Johannes sehr knapp und manches setzt er auch voraus, was wir ergänzend bei den Synoptikern, bei den anderen Evangelisten suchen müssen. Bei Sonnenaufgang am dritten Tag sind drei Frauen, die auch am Grab waren, mit ihrer Spezerei unterwegs. Matthäus hilft uns da zu besserem Verständnis. Diese haben eine Engelbegegnung und erfahren, dass sie zwar Jesus, den Gekreuzigten, suchen, der aber auferstanden sei. Und sie sollen jetzt die Sache überprüfen und nach Galiläa gehen. Dort werden sie ihn sehen. Die Folge bei den Frauen ist Furcht und Freude gleichzeitig. Wen wundert's? Und sie gehen und wollen es den Jüngern sagen. Und hier schließt nun Johannes 20 an. Maria von Magdala läuft zu Johannes und Petrus. Die Männer eilen ebenfalls zum Grab. Jeder macht hier seine ganz persönliche Erfahrung. Und die zusammengewickelten Grabtücher machen ein erstes Fürwahrhalten der Auferstehungsbotschaft wach bei diesen Männern. Dass Maria mit diesen beiden Jüngern an das Grab zurückgeeilt ist, wird nicht erzählt, sondern vorausgesetzt. Wir hören nichts von irgendeinem Gespräch. Sie hatte ja die Jünger informiert, dass sie irgendwas geredet hätten. Konnte sie die Jünger nicht ansprechen oder waren diese so in ihre Gedanken versunken? Also vermutlich gehen Petrus und Johannes wieder nach Jerusalem zurück. Und Maria bleibt am offenen Grab zurück. Aber sie ist völlig gefangen genommen in ihrer Trauer und ihrem Schmerz. Sie kann auf gar keinen Fall diese Grabstätte verlassen, ehe sie ihren geliebten Herrn wiedergefunden hat. Und so steht sie draußen und weint. So beginnt unser Bericht. Und deshalb ist mein erster Punkt eine vordergründige Wirklichkeit. Denn für sie ist Jesus tot. Draußen. Interessant, ein paar Verse vorher wird es im Bericht von Petrus und Johannes dieses Wort draußen auch erwähnt. Und ich glaube, es ist nicht nur eine Ortsbeschreibung, sondern auch eine Standortbeschreibung. Draußen ist rausgekickt aus der Bahn des Lebens. Sie ist irgendwie nicht mehr im Spiel. Sie beugt sich vor und schaut ins Grab. Warum geht sie denn nicht rein? Das habe ich mich bei Johannes auch gefragt, der zunächst auch nur von außen einen Blick ins Grab hineinnimmt, während Petrus reinmarschiert. Vielleicht aus Angst, etwas zu sehen, was unheimlich ist? Unbehagen? Das Alte Testament erzählt uns, wer ein Grab oder einen Toten berührt, war 7 Tage unrein. Vielleicht wollte sie sich auch nicht verunreinigen. Keine Ahnung, wir erfahren es nicht. Aber als sie diesen Blick hineintut, sieht sie zwei Engel. Sie fragen sie, warum sie weint. Und sie sagt: Sie haben meinen Herrn weggenommen. Und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Schön, Jesus ist immer noch ihr Herr. Aber ihr Denken, ihr ganzes Denken kreist um einen Toten. Denn nur einen Toten kann man wegnehmen. Während sonst das Erscheinen von Boten aus der anderen Welt eine heilige Furcht auslöst, bleibt Maria hier offensichtlich völlig unbeeindruckt und auch unbewegt. Sie staunt nicht mal darüber, dass auf einmal diese Gestalten in weißen Gewändern in dieser Grabkammer sitzen und wohl die ganze Zeit schon Totenwache gehalten haben. Auch den Engeln gegenüber hat sie nur diese eine Frage: Wo ist Jesus? Also mal ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie es Ihnen gegangen wäre. Ich wäre vermutlich aufgesprungen, hätte geschrien, wäre ohnmächtig geworden, wenn ein Engel oder ein Wesen aus Gottes Welt mich angesprochen hätte. Aber Maria erreicht das irgendwie gar nicht. Man kann eben auch nur eine begrenzte Menge an Ungeheuerlichkeiten auf einmal verkraften, nicht wahr? Entweder sie erkennt sie nicht als Engel, oder aber für sie ist ein Engel überhaupt gar kein Ersatz für ihren Herrn, ja offensichtlich nicht mal ein Wegweiser für das, was hier eigentlich bahnbrechend ist. Und wir erleben das ja auch bei vielen anderen Menschen, dass Wunder eben nicht automatisch in eine Gottes- und eine Jesus-Beziehung führen, auch wenn wir immer meinen, dass das so wäre. Um aus dieser Todesverzweiflung herauszukommen, braucht es eine Begegnung mit dem Auferstandenen höchstpersönlich. Und die ist immer individuell verschieden. Und mir gefällt das so, weil Jesus so seelsorgerlich fein auf diese Maria eingeht. Und als sie das sagte, wandte sie sich um und sieht Jesus stehen und weiß nicht, dass es Jesus ist. Spricht Jesus zu ihr: Frau, was weinst du? Wen suchst du? Sie meint, es sei der Gärtner und spricht zu ihm: Herr, hast du ihn weggetragen? So sage mir, wo hast du ihn hingelegt? Dann will ich ihn holen. Spricht Jesus zu ihr: Maria. Da wandte sie sich um und spricht zu ihm auf Hebräisch: Rabuni, das heißt Meister. Mitten in ihrem Rätselraten steht Jesus plötzlich hinter ihr. Maria dreht sich um und sieht einen Mann. Jesus steht einfach da, leiblich, real, nicht mit Glanz und Gloria, mit Musik oder Donner oder sonst irgendwie spektakulär. Nein, es ist so, als sei es einfach eine ganz selbstverständliche Tat Gottes, die hier passiert. Jesus erscheint auch als Auferstandener in menschlicher Gestalt, wenngleich Maria ihn am Aussehen zunächst gar nicht erkennt. Denn hinter dem Wort sehen, sie sieht, steht nach dem griechischen Wort ein ganz normales leibliches Sehen. Keine Vision, keine Halluzination oder sonst irgendwas Abgefahrenes. Und Jesus stellt die Frage wie die Engel zuvor noch einmal: Frau, was weinst du oder warum weinst du? Und gleich hinterher noch eine Frage, macht man ja eigentlich nicht, ne? Wen suchst du? Die Frage, warum weinst du, finde ich auf einem Friedhof nicht gerade eine sehr intelligente Frage. Das ist doch offensichtlich, oder? Aber Jesus, und das kennen wir aus vielen Berichten, stellt immer wieder die Frage hinter der Frage. Maria, was hast du denn verloren, wenn du Jesus verloren hast? Was ist es genau? Was entzieht dir denn den Boden? Was ist es, was dich so quält? An was hängst du? Worin bist du verhaftet? Was brauchst du? Liebe? Beziehung? Es ist so schön, Jesus wertet überhaupt nicht. Er sagt nicht: So darfst du nicht trauern, ich bin doch auferstanden. So darfst du nicht denken, sowas macht eine Nachfolgerin Jesu nicht. Keine Rüge, kein Tadel. Jesus möchte nur eins, er möchte sie aus dem Kreisen ihrer Gedanken herausholen. Wen suchst du? Suchst du denn wirklich einen Toten oder wäre dir denn mit einem Lebendigen nicht viel mehr geholfen? Maria, du brauchst doch eine tragfähige Beziehung. An dem Tag, als ich diese Bibelstunde hier vorbereitet habe, bin ich in meiner stillen Zeit an Römer 8 hängen geblieben. Da heißt es in Vers 31, Gott ist auf meiner Seite. Oder anders ausgedrückt, Gott ist für mich. Wer kann gegen mich sein? Und ein paar Verse später in Römer 8 heißt es, Jesus Christus ist doch für mich gestorben. Ja, mehr noch, er ist auferweckt worden. Und er sitzt an Gottes rechter Seite und tritt für mich ein. Was kann mich denn noch von Christus und seiner Liebe trennen? Not, Angst, Verfolgung, Hunger, Entbehrungen, Lebensgefahr. Es gibt nichts auf dieser Welt, was mich jemals von Gottes Liebe trennen kann. Ja, wenn das keine gute Nachricht ist. Wir können sie glauben und annehmen und in unser Leben einbauen. Diese beiden Fragen von Jesus haben mich wirklich aufhorchen lassen. Wie gehe ich denn um mit dem, was mir tot und leer und hoffnungslos erscheint? Erwarte ich wie Maria auch, dass das ganz andere geschieht? Oder bin ich enttäuscht, wenn Jesus nicht tut, was ich meine zu brauchen und in der Art, wie ich es mir vorstelle? Ist denn in meinem Denken und Glauben mehr ein Toter oder ein auferstandener Jesus gegenwärtig? Überprüfen Sie sich selber doch mal. Sie wusste aber nicht, dass es Jesus ist. Die Vermutung liegt nahe, dass Jesus uns in unseren Themen und Fragen in unserem Leben auch begegnet. Erkenne ich ihn denn, wenn er mich im Alltag in seinem Wort anspricht? Oder er vielleicht ganz menschlich daherkommt, in einer Schwester, einem Bruder? Ein Ausleger sagt, die Jünger waren so auf den Tod Jesu eingestellt, dass sie sich einen lebendigen Jesus gar nicht mehr denken konnten. Und deshalb waren ihre Augen auch gehalten. Nebenbei finde ich das einen wunderschönen Beweis, dass die Auferstehung eine Tatsache ist. Die Jünger haben sie nicht erfunden, die haben sie ja selber nicht geglaubt. Sondern sie hat sich bei jedem von ihnen auf eine andere Art und Weise in ihr Bewusstsein durchgesetzt. Wen suchst du? Jesus hatte bei der Jüngerberufung ganz ähnlich gefragt. Was sucht ihr? Er lud die Suchenden ein, ihn kennenzulernen. Bei den Auferstehungsbegegnungen geht es nämlich um eine Neubegründung von Jüngerschaft, um ein Neuwerden. Hier ist jetzt Jüngerschaft nochmal ganz anders, aber auf einer ganz anderen Ebene, mit einer ganz anderen Qualität. Maria denkt, sie hat den Gärtner vor sich und sagt, Herr. Und interessanterweise ist das genau das gleiche Wort, das für Jesus als Herrn gebraucht wird. Und dieser Herr zerreißt nun das Dunkel ihrer Gedanken, indem er nur ein einziges Wort spricht. Maria. Und dieses eine Wort verändert alles. Ähnlich dem Schöpfungswort, Gott spricht und es geschieht. Ähnlich dem Heilungswort, sei von deiner Krankheit geheilt. Oder dem Ruf an den verstorbenen Lazarus. Lazarus, komm heraus. Diese Stimme ist etwas Unverwechselbares. Irgendwie habe ich eine Mutti mit Baby gesehen. Also Mütter erkennen das Geschrei ihres Babys aus 20 Schreienden heraus. Und in der Rede vom guten Hirten sagt Jesus, meine Schafe hören meine Stimme. Das ist etwas Vertrautes. Wenn man sie lange nicht mehr gehört hat, dann können sie einem die Tränen in die Augen treiben beim großen Klang, weil sie Heimat, Zugehörigkeit, Geborgenheit, Trost und noch viel mehr bedeuten. Ich hatte mal Heimweh und wurde verschickt nach Borkum. Als ich meine Mutter am Telefon gehört habe, nur die Stimme, wow, da war alles rum. Und so muss das in diesem Moment gewesen sein. Und was macht Maria? Ich liebe es. Sie geht zielstrebig, zupackend würde ich sagen, auf Jesus zu und ruft, Rabuni, mein Meister, mein Herr. Jesus ist Meister und Herr. Und an diesen Tatsachen baut sich die ganze christliche Auferstehungshoffnung auf. Das ist das kürzeste Glaubensbekenntnis, was man, glaube ich, sprechen kann. Was Maria denkt, was sie fühlt, da erfahren wir gar nichts. Und ich stelle mir vor, dass es ein Feuerwerk an Emotionen bei ihr ausgelöst hat. Aber uns ist nur dieses eine Wort überliefert. Und das gefällt mir so gut, denn nicht viele Worte, keine reißerischen Proklamationen machen einen tiefen Glauben aus. Ein Wort genügt und die Seele von Maria wird gesund. Und ein Wort reicht, um seinen eigenen Glauben auszudrücken. Herr. Nicht mehr ich bin Herr, sondern Jesus ist Herr. Und das wollen wir uns jetzt auch ins Herz singen. Er ist Herr, er ist Herr. Sie finden das in Ihrem grünen Liederbuch. Lied Nummer 185. Wenn man mal noch einen Blick zu Paulus hinwerfen würde, wir beschäftigen uns gerade für die Schwestern mit dem 1. Timotheusbrief, dann heißt es im 1. Timotheusbrief, Kapitel 4, Vers 10, wir haben unsere Hoffnung auf den lebendigen Gott gesetzt. Und ich glaube, dem Paulus muss das auch reingegangen sein, ja? So wie der Maria. Ja, wie geht's jetzt weiter? Drittens, eine dringliche Botschaft. Jesus wird in den Himmel auffahren. Zunächst mal habe ich gestutzt und habe gedacht, geht jetzt aber komisch weiter. Ich dachte irgendwie, es muss anders gehen. Jesus sagt, Maria, weißt du, was jetzt dran ist? Lass mich los. Lass mich los und erfülle meinen Auftrag. Jesus stellt mit einem Aber diesen Auftrag den eigenen Wünschen und Willen der Maria entgegen. Wir lesen. Jesus spricht zu ihr, rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Geh aber hin zu meinen Brüdern und sage ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Maria geht und verkündigt den Jüngern, ich habe den Herrn gesehen. Und das hat er zu mir gesagt. Maria denkt, wenn ich Jesus habe, also ich tue was, ich hole diesen toten Jesus, dann habe ich ihn und dann bin ich etwas. Tun, haben, sein. Eine Schwester hat neulich eine Andacht gehalten, hat gesagt, ja, aber in Gottes Welt geht es nicht um Tun, haben, sein, mein Boot, mein Auto, ne, meine Segeljacht, sondern es geht andersrum. Sein, haben, tun. Jesus sagt, Maria, du bist jemand, wenn du in Christus bist, wenn du mit mir verbunden bist. Und dann durch die Auferstehung, durch meine Auferstehung und dadurch, dass ich den Heiligen Geist senden werde und in dir wohnen werde, hast du ewiges Leben. Und dann sollst du gehen und tun, verkündigen. Geh aber hin zu meinen Brüdern und sag ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und zu meinem Gott und zu eurem Gott. Wer Auferstehungszeuge ist, der soll auch Auferstehungsbote sein. Wer eine Veränderung erlebt hat, der soll sie nicht für sich behalten, sondern sie mit anderen teilen. Ja, was soll Maria denn als Botin weitergeben? Jesus hat in seinen Abschiedsreden davon gesprochen, dass er zum Vater gehen würde und den Beistand, den Tröster schicken, den Heiligen Geist. Jesus hatte auch gesagt, ich will euch wiedersehen. Auch die Jünger hätten denken können, dass die alte Gemeinschaft nun mit ihnen fortsetzen würde. Nein, auch in dem, was Maria jetzt sagt, kommt für die Jünger das Neue raus. Das, was alles auf den Kopf stellt. Sie soll ausrichten, meine Brüder. Das impliziert die Vergebung jeglichen Versagens und ist eine Wiederherstellung der Gemeinschaft mit den Jüngern. Und das geht von Jesus aus, meine Brüder. Ich habe eine vollgültige und wirksame Vergebung für jeden bereit. Und er ist der Erstgeborene von den Toten, und der Erstgeborene unter vielen Brüdern. Wissen Sie, und das gefällt mir im Johannesevangelium, so diese Steigerung. Wir haben in Johannes 13 das Wort, wir sind als Nachfolger Diener. Und wir haben oder werden in Johannes 15 als Freunde bezeichnet. Und jetzt kommt die Steigerung, Brüder. Ja, nicht, dass wir es verwechseln. Unsere Beziehung zu Gott, dem Vater, ist eine andere als die, die Jesus zum Vater hat. Von anderer Qualität. Das vermischt Jesus hier auch nicht. Und trotzdem ist es ein unglaublicher Adel und auch eine unglaubliche Verantwortung. Mit der Auferstehung beginnt Neues, Neuschöpfung, beginnt Umgestaltung in seinem Bild. Und mit dem Hinweis hier auf die Himmelfahrt, seiner Rückkehr in die göttliche Stellung beim Vater, hat Jesus nicht nur alle Macht im Himmel und auf Erden, sondern dort betet er für uns, betet er für Umgestaltung, betet er für kraftvollen Zeuge sein, ja, Weitersagen. Und sein Wecker ist eben nicht Verlust, sondern Segen, Gnade und Gewinn. Auch in der Auferstehungsgestalt bleibt Jesus Herr, Freund und Bruder. Maria und auch die Jünger, sie bleiben die Seinen, von ihm mit seiner Liebe umfasst und in seinen Frieden hineingestellt. Jesus hat mit Maria einen neuen Weg der Beziehung gefunden. Maria, ganz schlicht, heißt es hier in Vers 18, hört und gehorcht. Und wieder denkbar schlicht, ich habe den Herrn gesehen. Keine Ausschmückungen, kein sich selber in den Mittelpunkt schieben. Das Lebenszeugnis beschränkt sich auf das Wesentliche. Zu seinen Aposteln sagt Jesus einmal, wenn ihr meine Gebote haltet, bleibt ihr in meiner Liebe. Nicht in den stürmischen Gefühlen und auch nicht in den äußeren Berührungen und Huldigungen, sondern in der Erfüllung seiner Sendung. Dort lebt die echte Liebe zu Jesus. Ich sag's nochmal, nicht in den stürmischen Gefühlen und nicht in den äußeren Berührungen und Huldigungen, sondern in der Erfüllung seiner Sendung lebt die echte Liebe zu Jesus. Und das hat die Maria hier irgendwie verstanden. Es geht nicht darum, zu haben für mich, sondern zu teilen mit anderen und darin beschenkt und gesegnet zu werden von Jesus und ihn noch viel tiefer und inniger zu erleben, als sie das bisher getan hat. Wow. Wenn das immer alles in 7, 8 Versen so gehen würde bei uns. Aber Gott hat es versprochen. Und diese Auferstehung ist noch viel, viel mehr. Ein alter Ausleger, Walter Lüthi, schreibt zu diesem Abschnitt und er macht sich Gedanken, was denn die Auferstehung eigentlich im Hier und Heute uns noch nützt. Und er sagt, nun, im Grunde ändert es unsere ganze Weltsicht. Es ist doch ein Unterschied, ob ich für das Diesseits, für das Zeitliche denke, glaube und lebe. Oder ob ich es für die Ewigkeit tue, denn die Auferstehung ist das Angeld auf die Ewigkeit. Es ist doch ein Unterschied, ob ich meiner Arbeit nachgehe, Kinder in die Welt setze und tue es nur für das Diesseits. Da müsste ich sagen, nee, dann will ich keine Kinder in diese Welt bringen. Nee, dann lohnt sich die Arbeit gar nicht. Macht doch keinen Sinn. Für was denn? Geht doch eh alles kaputt. Plastik, Müll, Klimawandel und Kriege, nee. Er sagt, die Auferstehung, die setzt alles, stellt alles auf den Kopf. Da kriegen die Kinder und die Alten einen ganz anderen Platz in der Gesellschaft. Denn ich handle sie nicht nur im Diesseits und muss gucken, dass ich viel in dieses Leben reinpacke, dass es effizient ist, dass es was bringt, sondern es ist auf die Ewigkeit angelegt. Da wird der Horizont weit. Wir sind eingeladen, heute von Ostern her unser Leben zu denken. Und das ist von hintenrum, von der Ewigkeit eben her. Nochmal Lüthi, er sagt, unsere brennenden Probleme werden von unserem Osterglauben her gelöst oder sie bleiben einfach ungelöst. Wow, das will ich mir aus der Heiligen Schrift und auch vom Walter Lüthi sagen lassen. Denn ganz oft bin ich im Hier und Jetzt und in meinem Problemchen so verstrickt und so verwurstelt, dass ich nicht von der Auferstehungshoffnung, von der Auferstehungskraft, von der Ewigkeit her die Dinge angehe und andenke und anbete. Ja, unser Leben besteht eben nicht nur aus Alltagskleinkariertheit, sondern aus Auferstehungshoffnung. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, wenn Sie und ich in diesem Land dafür bekannt werden würden, dass wir glauben und hoffen, wo nichts zu hoffen ist, für unser Miteinander, in der Ehe, in der Familie, in der Schwesternschaft, in der Nachbarschaft, in den Aufgaben, in die wir gestellt sind. Dann wird Gott sein Wunderhandeln zeigen. Das hat er damals getan, das wird er heute auch tun, ist ja der gleiche auferstandene Gott. Und dann kann man doch auch sagen, dass sich ein Lebenseinsatz für ein oder mehrere Jahrzehnte gelohnt hat. Dann macht doch Leben richtig Sinn, oder? Investition für die Ewigkeit, das beginnt mit Ostern. Und wenn ich Sie jetzt zum Schluss noch mal fragen darf, wie lautet denn jetzt Ihr Satz? Was ist das Gute an der guten Nachricht? Wollen Sie noch mal drüber nachdenken? Habe ich natürlich auch gemacht. Ein Satz, der mir viel bedeutet, der stammt jetzt nicht direkt aus der Bibel, sondern von einem Mann, den ich sehr schätze, Dietrich Bonhoeffer, Pfarrer zur Zeit des Dritten Reiches. Kurz vor seiner Hinrichtung 1945 im Gefängnis oder KZ in Flossenbürg hat er es aufgeschrieben. Wer Ostern kennt, muss nie verzweifeln. Das wäre mein Satz. Was ist das Gute an der guten Nachricht? Und das ist einmal ein Wunsch auch für Sie. Aber vielleicht haben Sie noch einen ganz anderen Satz, der Ihnen jetzt gerade ganz nahe ist. Dann nehmen Sie ihn mit und halten Sie ihn fest bis zum nächsten Osterfest. Amen. Ja, lassen Sie uns singen. Jesus lebt, mit ihm auch ich. Nummer 188. Ja, das gilt. Herr Jesus Christus, du bist der Auferstandene, der uns segnet. Du segnest uns mit deiner Gegenwart, mit deinem Frieden, deiner Hoffnung, deiner Kraft und deiner Liebe. Und du segnest uns mit neuer Gewissheit. Du bist auferstanden und lebst. Und du willst in unserem Leben neue Hoffnung nähren. Und du gehst mit uns auf diesem Weg, auch in die neue Woche hinein. Danke für diesen Segen, der uns begleitet. Amen.